Herzlich willkommen, heute ohne Intro, dafür mit einer Vorstellung von uns. Willkommen bei Nebensache Tabletop, euren Hobby- und Spiele-Podcast mit mir, dem Brownie und dem Philipp. Hallo Philipp.
Hallo lieber Brownie, hallo liebe Sachertörtchen und neue Hörerohren.
Ja, es ist wieder Samstag, die große Samstagsfolge. Wir sind für euch jeden Samstag und Mittwoch da und heute haben wir ein spezielles Thema und zwar geht es heute wieder ein bisschen mehr um Tabletop. Und zwar ist die Frage, wie Mainstream ist Tabletop? Und ich würde das Ganze sogar ein bisschen weiterspinnen, falls du mit mir spinnen willst, Philipp.
Naja, klar. Wirf dein Netz aus.
Ja, ich netze da mal in die Richtung. Ich sage, wie Mainstream ist das Hobby allgemein? Also wie Mainstream sind die diversen Aspekte unserer Hobbys? Und zwar würde ich gerne das Ganze von am Brett beginnen quasi, am Brettspiel beginnen, weitergehend dann vielleicht zum Malen, weitergehend zum Tabletop und dann am Schluss zum Einstrahlen, wie man so sagt, so wie ich gerade mein Ei mit Salz bestreut habe, würde ich noch die Pen-and-Paper-Rollenspiele mit reinnehmen. Das würde ich gerne heute ein bisschen mit dir besprechen. Ja.
Ja, das klingt wunderbar. Da hast du gleich das Thema noch vervielfacht.
Ja, weiß ja gesponnen.
Ja. Ja, das
Aber wollen wir, du bist ja jetzt wieder zurück aus dem Urlaub, wollen wir ein bisschen privat vom Tisch machen, weil ich habe ein paar Sachen.
Ja, können wir gern. Sind wir mal wieder ganz privat, wir zwei.
Ja, falls du was noch. Aber ich werde zuerst ein neues vom Tisch ausläuten, falls du bereit bist.
Ja, ich bin.
Ja, ich will.
Neues vom Tisch. Ja, ich will.
So, neues vom Tisch.
Und wieder reingesprochen, super. Perfekt, ja, so wie es sich gehört.
Nichts anderes kennen wir von dir. Der klassische Philipp Delay, den wir haben. Und ja. Neues vom Tisch, ich habe eine PK-Pro-Lieferung bekommen, eine große, und habe jetzt echt schon ein sehr, sehr gutes Sortiment an AK-Farben, die Third-Generation-Farben. Ich habe da gleich eh schon öfter drüber geredet, möchte das jetzt auch gar nicht großartig jetzt, nicht großartig breit treten, wie man es ja schon sagt, sondern wollte das nur sagen, habe da neue AK-Farben, richtig cool. Da gibt es nämlich eine Linie von AK Third-Generation, die heißt Pastell. Und die gefallen mir extrem gut. Also ich bin ja allgemein ein Fan von Pastellfarben. Selten auf meinen Figuren, weil meine Kunden oft sehr kräftige Sachen wollen. Aber ich selber finde die sehr cool. Und dann,
Der Monet der Seeschatt.
Ja. Und seit langem, ich werde jetzt keinen Trommelwirbel, sondern einen Applaus einläuten. Ich habe mir Raphael-Pinseln geholt. Endlich wieder Raphael-Pinsel für den Brownie. Ich habe mir, und da habe ich aber ins Fettnäpfchen bin ich da getreten, nicht ins Fettnäpfchen, ein bisschen falsch gekauft habe ich. Und zwar habe ich Nuller-Pinsel gekauft von Raphael. Und zwar von der Maestro-Serie, also von der, da kostet ein Pinsel halt leider um die 20 Euro, aber sie sind halt, das sind es wert. Und da habe ich aber die Nuller-Pinsel gekauft. Ich dachte irgendwie im Kopf zu haben, dass die ganz nett sind. Aber die sind riesig. Die sind so groß wie Zweier-Pinsel von anderen Herstellern. Und jetzt muss ich nochmal bestellen. Jetzt brauche ich dreifach Nuller oder sowas. Irgendwas super Kleines. Aber die Spitze ist natürlich so genial, dass man, also mit dem Nuller, der quasi so groß ist wie ein Zweier, kann ich easy Augen malen. Also Augen von allen kannst du da malen. Das sind super scharf. Also das da wirklich, wenn Orgel sich jemand mal... Was?
Orgel schon her.
So ist es, ja. Also da wirklich, wenn einer sagt, er möchte sich was gönnen, dann tatsächlich die Raphael Maestro Pinsel für mich immer noch die besten überhaupt. Da kommen auch die anderen ganz schwer hinterher. Die sind einfach dermaßen elegant und gut geformt. Schauen gar nicht so speziell aus. Die haben diesen orangenen... Rückteil oder, also nicht der Griff ist nicht orange, das ist schwarz und der letzte Teil ist ein bisschen orange, dadurch kann man sie ein bisschen unterscheiden, was auch gut ist, dass man auch dann zum richtigen Pinsel öfter mal greift oder halt auch den Pinsel dann nicht nimmt, wenn es nicht notwendig ist. Aber da wirklich riesen Empfehlung, wer Bock hat, da vielleicht zwei Nummern kleiner kaufen, als man vielleicht normalerweise gewohnt ist das sind die absoluten Top-Pinsel. Die habe ich. Dann habe ich mir einen Pigment-Fixierer gekauft, weil ich eine fette Night-Armee anmalen möchte oder muss, darf. Und was hat natürlich, was braucht man für Pigment-Fixierer, damit man den auch nutzen kann? Das ist die 1-Million-Euro-Frage, Philipp.
Eine Airbrush?
Was fixiert der Pigment-Fixierer?
Pigmente.
So ist es. Und was hat der Markus vergessen zu kaufen?
Die Pigmente.
So ist es.
Ah, ich bin ja heute razorscharf.
Ja, das ist wirklich, super, das ist
Rasierklinge.
Das
Philipp
ist
Farbach,
verrückt.
Rasierklinge.
So ist es.
So kombinieren. So bin ich selten.
Ja, und ich habe da, das heißt, ich habe einen Grund, nochmal bei PK Pro zu bestellen. Und das war, aber das stört mich nicht, das ist, man findet ja immer was. Und ja, das ist neu am Tisch. Ich habe wirklich, und ich habe die Synthetikpinsel von Games Workshop versucht. Da gibt es jetzt so eine neue Reihe, die sind so ganz weiß.
Ja.
Und sie haben nicht verpasst, mich zu enttäuschen, muss ich sagen. Also sie haben es wirklich gebracht, was ich erwartet habe. Kostet kein, ist nicht günstig. Ich habe mir den Base-Pinsel jetzt mal bestellt, also diesen, den Standard-Pinsel bestellen. Also ja, wie soll ich sagen, kurzer Disclaimer, wenn jetzt irgendwie die anderen Pinsel super toll sind und nur der eine, der Standard-Pinsel, scheiße ist, okay, dann kann das sein. Ich habe mir den Standard-Pinsel bestellt und dachte, okay, ich nehme jetzt einen Pinsel, der in der Mitte der Range liegt. Keinen komischen riesigen Tank-Brush oder auch keinen super Detail-Brush. Ich wollte einfach mal einen Standard-Pinsel haben. Ich dachte, ja, schauen wir uns das mal an. Ja, Spitze, es ist wie bei jedem synthetischen Pinsel. Die Spitze ist einfach nicht scharf genug. Ja, sehr mittelmäßig für das Geld, muss ich sagen. Aber ja, was soll ich sagen? Für einen Sekundenkleber zum Auftragen reicht's.
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dafür. Ich wollte noch hinzufügen, weil du ja schon die Farben angesprochen hast. Da gibt es heute eine Frage an den Profi. Für alle aufmerksamen Törtchen, die uns schon länger folgen, für alle Neuen. Wir haben da auch immer wieder, da ja unser guter Brownie eben, wie gesagt, Monet- und Figurenmeister aus der Seestadt ist, fühlen wir ihn immer wieder gern auf dem Zahn und stellen da Fachfragen an den Maestro. Habe ich heute wieder was aus dem Hut gezaubert zum Thema Farben, was für Newbies, aber auch alte Hasen interessant ist, hoffentlich.
Ja, und da auch für alle, die nicht unbedingt uns schon öfter gehört haben, vielleicht auch neu dabei sind, es gibt die, ich glaube, die vorletzte, also nicht die, auch nicht die davor, sondern die davor, die Folge, da habe ich ein bisschen über meinen Alltag geredet, my life as Miniature Painter. Also jeder, der mal gerne wissen wollen würde, wie ist das so, ich habe sehr viel Feedback bekommen, muss ich sagen. Also ungewöhnlich viel Feedback.
Ja.
Und ja, ich bin happy, dass die Folge da ist. Ich wollte das immer schon mal machen. Und
ja, die war ja auch mega. Die war mega. Ich habe sie jetzt endlich nachgehört und du hast da doch einige, glaube ich, romantisierte Vorstellungen von dem einen oder anderen dann doch zertrümmert, möchte ich sagen. Aber ja.
Gehulk-smashed.
Ja, mashed. Der Monster-Mash. Aber muss so sein. Ich verstehe auch nicht ganz nach wie vor diese romantischen Vorstellungen von Berufen, die prinzipiell irgendwas Lässiges zur Hauptaufgabe haben, dass dann aber der ganze Beruf und das Ganze drumherum gemütlich und lässig ist. Das ist es leider nicht.
Ja, so ist es. Also da ist auf jeden Fall das Neue am Tisch. Und was habe ich sonst noch Neues am Tisch? Ja, eigentlich eh nicht so viel. Also ich habe mal ein paar richtig coole Sachen bei PK Pro bestellt. Echt, echt fein. Und damit würde ich auch gerne gleich in die nächste Kategorie gehen, wenn du bereit bist. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, ich bin da.
Okay,
ich bin bereit.
Es war Philipp ist schon eingeschlafen.
Eine künstlerische Pause. Ja, das ist schon im Alter da. Nickt man dann am Nach.
Ah. Diesmal hast du vor reingeredet.
Nickt man dann immer so weg. Irgendwann, ich darf das ja nicht verpassen, dass ich reinrede.
Privat vom Tisch.
So, ich habe es nochmal geschafft, diesmal nicht reingeredet. Okay, privat vom Tisch, weißt du, was ich bekommen habe? Es ist nicht ganz privat, es ist halt beruflich, aber sagen wir jetzt einfach mal, das ist am Tisch und halbwegs privat.
Semi-privat.
Du darfst dir da raten, was es ist, weil du heute so sharp wie ein Razorblade bist.
Ja, wie der Sherlock. Nennen Sie mich Sherlock.
Und zwar, aber du kriegst einen Tipp.
Ohne Hinweis, ja, das wollte ich gerade verlangen.
Es ist im Fantasy-Universum, aber es ist ein System, das nicht besonders verbreitet ist mehr. Oder es war vielleicht mal mehr verbreitet. Jetzt ist es so gut wie überhaupt nicht verbreitet, aber durch den Hype des 3D-Drucks wieder voll on fleek. Was könnte das sein? Fantasy.
Fantasy. Ja, über das, was wir letztens gesprochen haben, dieses Warmaster.
Ah, shit, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, Warmaster. Ich hab die ersten Warmaster-Figuren fertig. Und es war wirklich lustig zu mir machen. Ich habe es so gemalt wie meine Lannister. Genau.
Nice. Und, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was du da jetzt dir in die Mangel genommen hast von Warmaster.
Bretonen sind
ja, die Bretonen. Die Bretonen. Ja. Es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren. Ja, passt.
Die Bretonen. Und ja, die machen richtig Spaß, muss ich sagen. Weil die Ritter halt, sag ich mal, relativ einfach sind. Also nicht die berittenen Ritter, sondern es gibt dann auch so Infanterieritter. Eigentlich gab es ja immer nur normale Bauern bei Bretonen, aber die sind voll, also immer Plattenrüstung. Also ich schätze mal, das sind auch eher Ritter.
Die Landsknechte. Und,
na, aber die Landsknechte haben keine volle Plattenrüstung. Deswegen schätze ich mal, sind sie auch einfach Ritter, aber halt zu Fuß. Es gibt auch Bauern, also das sind dann die Landsknechte offensichtlich. Die haben auch dieses lustige Blumenmuster, aber dieses, dieses gewellte Halskrause oder wie die heißt. Ich weiß nicht, das ist diesen Überwurf quasi von den Bogenschützen, das finde ich ganz witzig. Und ja, die Armee bin ich jetzt bei der Hälfte circa beim Malen, es macht wirklich Spaß. Und vor allem gibt es einen Hypogreifreiter und auf den freue ich mich mega, weil der wird sicher richtig geil werden. Und ja, das wird eine coole Armee und da freue ich mich schon mega drauf. Und sonst, ja, privat vom Tisch gibt es sonst nicht mehr so viel, außer dass es momentan viel passiert und scheiß Wetter ist, aber das macht ja nichts. Was gibt's bei dir?
Das privat? Ist fürs Hobby förderlich. Ich war am Mittwoch wieder in unserem geliebten Siren Store und haben mir da einige Niederlagen beim Warhammer Underworlds abgeholt, aber ich habe es mit Würde getragen und das Wolfsgobo-Deck verbessert und es wird wieder Rache geübt werden und dann werde ich alle besiegen. Ja, und ansonsten freue ich mich schon auf die nächsten Tage, weil da steht einige Male A Song of Ice and Fire am Programm. Und ich freue mich schon wieder mit den Lannisters auszurücken, was mich ja wieder überzeugt, dass ich die Armeen doch irgendwie reduzieren sollte beim Spiel, die ich da doch im Keller horte, weil ich nehme ja immer nur die Lannisters. Es ist halt irgendwie, man will da irgendwie immer so cool und multi-house-mäßig sein, in der Haus. Dann bleibt man doch bei den Lannisters hängen.
Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich sie so aufgestellt habe bei mir in diesen Kisten, und finde ich, stört es mich tatsächlich bei dem nicht, dass ich Armeen habe, die ich nicht spiele. Weil, wenn ich dann einmal Lust habe, einfach mal eine Partie zu spielen, dann ist nicht viel hin und her räumen. Dann nehme ich da einfach ein Spiel. Das heißt, da ist wenig Wirtschaft, wie man so schön sagt in Wien. Da ist wenig Wirtschaft, die da entsteht. Und tatsächlich kriege ich am Montag, also wir nehmen ja jetzt am Freitag auf, und am Montag kriege ich eine komplette Targaryen-Armee. Und zwar alles von Targaryen und alles doppelt. Außer die Drachen.
Also wie kommst du zu dieser Armee wieder? Wieder ein Tauschhandel?
Ein Bekannter von mir hat es schon wieder gekauft, obwohl er es nicht wollte, und hat dann und wir tauschen jetzt wieder was weg, ja. Jetzt habe ich dann nicht nur die Baratheons von ihm, sondern auch die Targaryen. Aber tatsächlich, im Gegensatz zu den Baratheons, die ich ja ehrlich gesagt nicht spielen möchte, die machen mir überhaupt keinen Spaß, glaube ich, werden die Targaryens lustig sein zum Spielen, weil ich ja tatsächlich die Reiterliste sehr cool gefunden habe beim ersten Mal, wo ich gespielt habe. Und natürlich die Drachenliste
sowieso. Die sind schon mega.
Voll. Na, das wird auf jeden Fall lustig werden. Und Lannister ist halt schon sehr cool. Ja, ich höre.
Ich biete dir meine Nightwatch an, damit du noch ein paar Katapulte mehr hast und du gibst mir die Baratheons.
Nee, das wird nicht passieren. Ich habe jetzt schon alles von Nightwatch viermal, weil das halt in der letzten Edition sinnvoll war. Und jetzt ist es völlig absurd. Aber ja. So ist es halt.
Ach, sehr schön. Ja, und es steht auch der Spielbericht an, von dem wir ja schon früher geredet haben. Der gute Herr Ulrichsson ist ja wieder in den Landen. Und das hat sich ja das letzte Mal aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Wort von ihm ja nicht erfüllt, unser Spielbericht. Den werden wir jetzt dann hoffentlich nachholen, wenn alles gut ist. Ich werde berichten, aber da werde ich auch mit den Lannisters ausrücken und ich glaube, ich werde seine Starks ziemlich vermöbeln. Ich freue mich schon drauf. Ja, alles bemalt und dann auf YouTube zu sehen.
Sehr gut. Ja, Lannister ist wirklich momentan sehr, sehr stark. Also, weil sie so wenig tun müssen dafür. Also, sie stehen sehr, sehr solide da und man kriegt sie schwer weg, würde ich jetzt mal so sagen. Obwohl sie ein wenig Moralwert haben, aber die Rüstung und die Taktikkarten sind halt echt verrückt gut. Und ja, also ich sehe die Lannister ganz vorne momentan.
Die haben halt Zweck. Ich würde es aber auch spielen, wenn sie ja weiter hinten sind. Aber sie haben halt, sie sind
am Ich Platz. Auch, weil wir machen dir extrem viel Spaß.
Ich freue mich schon auf die Lieferung, die ja bald kommen sollte mit den Clegane Butchermen. Die zwar wahrscheinlich nicht so leibern sind, aber es sind wieder einfach Mountain Men. Das ist einfach super. Und die Red Cloaks kriege ich auch. Also endlich bin ich dann I'm complete, wie es so schön heißt bei Pick of Destiny.
Ja, mir fehlen nur die Poor Fellows. Also mir fehlen total viele schlecht. Einheiten, aber nur die Poor Fellows, die ich spielen würde. Weil alle anderen will ich nicht spielen. Also die Casterly Rock Filme auch, die Warrior Sons Filme, die ja, die Clegane Butchermen Filme, aber die sind für mich halt alle nicht wirklich spielbar. Da bleibe ich lieber bei meinen Guardsmen.
Ja, die sind schon
alle gut. Ich bin ein guter alter Stadtwache-Spieler.
Sie haben auch die Warrior Sons gekauft. Die sind jetzt auch nicht so schlecht. Das wird alles super. Ich finde alles fantastisch.
Ja.
Zum Glück habe ich noch andere 5 Armeen, die ich nie spiele, aber es ist alles gut. Ich bin in meiner Mitte und zufrieden.
Sehr gut. Ja, passt. Philipp, wollen wir in das Thema reinstarten?
Ich wollte genau jetzt dasselbe vorschlagen, weil die Zeit tickt. Immer die Angst, wir haben zu wenig und jetzt sind wir schon wieder 20 Minuten unterwegs am Highway.
Gut. Dann würde ich sagen, starten wir das Thema rein. Und so unser Hauptthema ist, wie Mainstream ist Tabletop? Philipp, von 1 bis 10.
Ja.
Von 1 bis 10. Wie Mainstream ist Tabletop für dich? Oder wie Mainstream? Na, fangen wir anders. Machen wir es so durch, wie wir geplant haben.
Ich würde gerne einen Botenbericht bringen, der mich aufs Thema gebracht hat.
Okay.
Ja, das ist beim Theater, wenn was, weil wir haben heute ja, die Technik ist ein bisschen wieder gegen uns, wie so oft. Mhm. Irgendwann holen wir uns den Technik, den Herrn oder die Frau Technik und die kriegen mal einen Einlauf.
Irgendwann bleiben wir dann dort.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du mich wieder ganz aus dem Konzept gebracht. Ah ja, der Algorithmus von YouTube war wieder so gut und hat mir was sehr Interessantes vorgeschlagen, nämlich eine Folge oder einen Teil von Bares für Rares. Und da gab es dann, da wurde dann ein Space Marine an diese Flohmarkthändler
Das ist schon gebracht. Alt. Das ist schon alt.
Ja. Ja, aber der Algorithmus hat an mich gedacht und da sind dann schon einige gute Zitate gefallen, die mich dann doch irgendwie etwas schlucken ließen, wie Space Marine Roboter, beziehungsweise überdimensionierte Handfeuerwaffe. Und da muss man schon ein ziemlicher Fanatiker sein oder so in die Richtung, damit man da überhaupt sich da auskennen kann in dieser Welt so auf der Art. Also ein fanatischer Fanatiker oder irgend sowas, ein Freak. Und da habe ich mir gedacht, die Kommentare waren da auch sehr, sehr gut dazu, fand ich, zu dem Beitrag. Da habe ich mir doch gedacht, wir sind ja da in unserer schönen Spiele-Bubble drinnen, aber irgendwie Otto-Normalverbraucher Scheinbar nicht. Und wir kriegen ja das gar nicht so mit. Und da habe ich mir wieder, ich als alter Philosoph, als Magister der Philosophie gedacht, da können wir eine Folge draus spinnen und da auch vielleicht das ein oder andere nette Feedback von unseren Törtchen generieren, auch auf unserem Discord-Channel, wie es ihnen so geht und was sie da schon zum Thema erlebt haben. Ja, ja, und da habe ich mir auch gedacht, da reden wir jetzt drüber. Reden wir mal drüber.
Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Thema, es gefällt mir. Und ich würde sagen, dass wir, also wir fangen wie vorher besprochen beim Brettspiel an, würde ich sagen. Und da kann man, glaube ich, sagen, das Brettspiel, es ist ja auf jeden Fall einfach der Vorreiter von dem, was wir tun. Ich meine, ein Tabletop ist jetzt nicht so viel abwegig von einem, sag ich mal, komplexeren Brettspiel. Und ein komplexeres Brettspiel ist in direkter Relation zu einem einfacheren Brettspiel. Und das natürlich in Kombination mit dem klassischen Kriegsgeführe, das man vielleicht früher vor hunderten Jahren einmal gemacht hat, das alles irgendwie zusammengesetzt, haben wir ein Tabletop. Und da gibt's, bin ich der Meinung, dass Brettspiele völlig Mainstream sind. Da würde ich eine 9 von 10 geben, weil es immer noch wahrscheinlich Leute gibt, die sagen, nee, Brettspiele ist mir zu fad, ich will lieber Party saufen.
Ja. Ah. Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die es halt vom Begriff her kennen und richtig zuordnen können, ein Brettspiel. Also das glaube ich
sowieso.
Schon.
Das sowieso. Aber die Frage ist natürlich, wie weit ist es integriert in dem Mainstream, in den Menschen oder in den Alltag der Menschen. Und ich glaube tatsächlich, dass es immer mehr wird. Es war, glaube ich, vor einigen Jahren mal wieder so ein Umbruch, wo es dann wirklich immer und immer mehr worden ist, dass die Leute wieder mehr Brettspiele gespielt haben, auch natürlich mit Kickstarter zusammen. Und das Ganze ist natürlich dann auch mit Big Bang Theory und mit Stranger Things und diesen ganzen Serien oder auch Riverdale, was ja quasi auch auf D&D zum Beispiel beruht, die ja dann auch herumspielen und Brettspiele spielen. Das ist halt absolut im Mainstream angekommen und ich glaube, es wird immer und immer mehr und man merkt auch wirklich, dass überhaupt keine Minderung des Abends ist, weil früher hat man ja doch, also vor x 10 Jahren hat man dann wirklich öfter so, ja, heute machen wir mal einen Familienbrettspielabend und natürlich war dann irgendwie der ältere Sohn von der Familie jetzt nicht so happy und dann vielleicht irgendwie war das dann so eher so ein Ersatzprogramm, falls mal irgendwie man sie nicht, keine Lust hatte, irgendwo jetzt wohin zu fahren oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, also zumindest in meinem Freundeskreis ist es so, dass durchaus Brettspiele mittlerweile der Standard sind, dass man sagt, okay, man trifft sich und spielt irgendwas. Und weniger dieses, wir gammeln nur herum. Also ich glaube, dass das Brettspiel spielen, deutlich mehr ist als das Nicht-Brettspiel spielen mittlerweile.
Ja.
Wie siehst du das, Philipp? Bist du noch da?
Ja, seh ich auch so. Also ich glaube, Brettspiel ist natürlich, ist glaube ich, meiner Meinung nach das Mainstreamigste von den ganzen diese Betätigungen, die wir da aufgeführt haben und durchaus jetzt schon so verankert, dass man sagt, macht sich einen schönen Abend, das sozusagen als Hauptattraktion des Abends nimmt und nicht als leidiges Ersatzprogramm, so wie das früher oft war, du das beschrieben hast.
Ja, absolut. Also ich und vor allem auch jetzt mit dem Trend natürlich, dass die Spiele immer komplexer werden und dass man da wirklich auch ein bisschen den kompetitiven Gedanken reinbringt, dass man da jetzt vielleicht auch einfach mal was spielt, was auch länger dauert. Das ist schon so auf jeden Fall ein Trend und würde sagen, ist absolut im Mainstream angekommen. Und glaube ich, braucht man auch gar nicht viel drüber reden. Aber ich würde gerne zu meinem Lieblingsthema kommen, falls du bereit bist dafür. Und zwar vom Brettspielen gehen wir jetzt zum Malen. Wie Mainstream ist Malen? Und da habe ich eine lustige Anekdote, und zwar, oder mehrere lustige Anekdoten, dass es doch einige Leute gibt, die jetzt, also gerade natürlich dem ganzen Gedanke, dass Games Workshop da natürlich sehr stark dahinter ist, dass es auch Mainstream wird alles, aber es sind immer und immer mehr von den Footballvereinen, die mich dann irgendwie darauf ansprechen oder auch von anderen Freundeskreisen, dass sie das irgendwie kennen und auch schon gemacht haben und das und das wird man auch wirklich teilweise nicht glauben. Also das sind dann wirklich einfach so gestandene Sportler, wie man so sagt, die coolen Kids irgendwie, die irgendwie in einem Footballverein sind und irgendwie die Macker sind dort, aber zu Hause sitzen sie dann normal Space Marines an. Also das ist wirklich auch echt schon öfter der Fall oder öfter passiert, dass die Leute auf mich zugekommen sind, von denen ich es nicht erwartet hätte. Also da ist halt auch die Frage, es wird, ich glaube, dass es immer mehr Mainstream wird. Und da jetzt natürlich auch dazu gesagt, Mainstream natürlich nicht im negativen Sinne. Also es ist anerkannt, eine anerkannte Praxis mittlerweile, dass mir Touren malen. Ja.
Ja, das ist halt auch ein bisschen die Frage, wie man den Mainstream definiert und ob das prinzipiell auch was Gutes ist, ob man da hin will. Das ist ja halt auch immer so eine Frage. Also ich glaube schon, da gebe ich dir recht, dass dieser Trend schon ein bisschen da ist, dass das alles so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht und dass die Leute, die werden leichter darauf gestoßen und sich dafür auch interessieren, eben zum Beispiel aufs Malen. Aber ist halt dann die Frage, ja, muss es auch Mainstream werden? Also.
Ja, ich meine, ich glaube tatsächlich, dass es viele gibt, die... Ich glaube wirklich, dass es... Oder glaubst du, dass es viele gibt, die das Hobby absichtlich, wie soll ich sagen, absichtlich nischig halten? Ist es... Hast du das Gefühl oder weil es sind doch eher introvertierte Personen meistens, die in dem Hobby sind und ich merke es auch bei mir, also ich bin jetzt auch nicht der Erste, der jetzt dann irgendwie rausposaunt, ich bin Tabletop-Maler oder ich bin, ich mache das und das, also ich sage sehr gerne, dass ich eine Firma habe und ich sage sehr gerne, dass ich da so im kunsthandwerklichen Bereich arbeite, aber wenn ich die Person nicht kenne oder mich mit der jetzt nicht unbedingt wohlfühle, oder jetzt auch nicht glaubt, dass die jetzt irgendwie in dem Bereich irgendwie versiert ist, dann sage ich das selten. Da ist halt die Frage, sollte man das dann irgendwie mehr so propagieren? Aber ehrlich gesagt, mir geht es auch am Arsch jedes Mal, die Leuten erklären, was das überhaupt sein soll. Das ist auch nervig.
Oh ja, das kenne ich ja. Na, das ist fix sehr, sehr nervig. Ja, das ist halt die Frage, ob man das tun soll oder ob das halt auch was bringt. Oder ob man da so in seiner Nische. Wir haben ja da eh schon in vielen Folgen so ein bisschen drüber gesprochen, eben mit Community etc. Ob man mit dem nicht dann aber auch irgendwie zufrieden sein sollte, weil das immer dieses größer, mehr ist ja jetzt nicht zwingend immer besser, sage ich jetzt einmal. Aber ja, also ich bin da voll bei dir mit dem Erklären, das finde ich halt auch extremst mühsam. Aber ja, ist halt die Frage, ob's das brauchen würde. Ob das gewünscht ist, da können ja vielleicht auch die Törtchen ja auch ein bisschen da Stellung nehmen, kann ich schwer sagen. Also ich bin ja aktuell sehr zufrieden in meiner Spielblase, muss ich sagen. So wie sie ist.
Ja, es geht. Es ist natürlich jetzt das Sommerloch, das nervt halt schon extrem. Also es ist schon weniger in der Community los irgendwie gerade, weil halt viele auch im Urlaub sind und mal dort weg und mal dort weg. Das merkt man schon, finde ich.
Also, ja, aber klar, das Sommerloch ist ja eh immer, also das finde ich jetzt, ja, das ist eh berechenbar, aber dann halt zum Beispiel das mit Corona war ja extremst mühsam, aber wenn man halt auch sagt, ja, nach dem Sommer, wenn dann alle sich tummeln und man Zeit hat, finde ich passt das jetzt für mich. Es ist halt, wie gesagt, die Frage, was es da brauchen würde oder was da los ist.
Ja, ich weiß nicht, ich würde schon gerne...
Oder an was es scheitern könnte.
Ich glaube auch, dass wenn man... Also ich bin schon mittlerweile, also nicht immer, aber ich bin mittlerweile der Meinung, das war ich von Anfang an nicht, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass zu viele beziehungsweise die falschen Leute in der Community auch sehr, sehr abschreckend wirken können und sehr, sehr anstrengend sein können. Mhm. Das heißt, da vielleicht auch die Blase jetzt nicht künstlich aufblasen, sondern halt wirklich schauen, okay... Ist das jetzt ein Flimmerlicht irgendwie und das versucht man irgendwie anzuhalten, also irgendwie am Brennen zu halten, oder ist das wirklich jemand, der sich in die Community integrieren könnte und auch wirklich was mitmachen könnte und auch wirklich ein wertvolles Mitglied ist? Weil oft ist es einfach, es gibt einfach, wie man so schön sagt, in Wien Patienten, die anstrengend sind und dann vielleicht auch die Leute verschrecken. Das gibt's auch. Wenig im Tabletop, aber gerade im Pen-and-Paper-Rollenspielbereich ist mir sehr, sehr oft passiert, wo ich dann gesagt habe, na, das ist einfach auch nicht meine Partie, da will ich nicht mitspielen, das interessiert mich nicht. Aber ja, im Tabletop-Bereich ist es weniger, aber ja.
Aber ich glaube, das ist bei Rollenspielen eher der Fall, dass man sagt, da ist, glaube ich, sehr, sehr auch von den persönlichen Sympathien das Ganze abhängig, dass das gelingt. Ist so meine, ist jetzt meine Theorie.
Ich glaube,
sowohl
auch,
Spielleiter als auch das Drumherum.
Da geht es ja um die Gruppendynamik, was halt dazwischen steht, weißt du? Also
ja, genau.
du hast ja kein Brett oder kein, oder halt oft, ich meine, natürlich kannst du auch so einen Dungeon oder so bauen, aber im puristischsten aller Versionen hast du ja quasi einfach nur die Spieler, die miteinander umgehen müssen. Und dadurch muss natürlich der Charakter oder die Synergie der Spieler extrem gut passen. Aber da können wir auch noch später dazu kommen, wenn wir beim Rollenspiel sind. Ich würde jetzt gerne in die Frage des Mainstreams vom Tabletop starten. Und da, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass Games Workshop die große treibende Kraft ist. Man kann ja alles sagen über Games Workshop, dass ihre synthetischen Pinsel so übertrieben toll sind, ihre Farben so super und ihre Preispolitik und Kommunikationspolitik total überragend sind. Das kann man alles theoretisch sagen. Was man auf jeden Fall nicht verneinen kann, ist, dass sie dem Hobby extrem viel bringen. Also ja, man muss finde ich, bei allen irgendwie kritisch bleiben. Und sie geben einen sehr viel Angriffspunkte, aber sie haben das Ganze natürlich extrem weitergebracht und das ist natürlich schon nice. Und man hat es auch gesehen, zum Beispiel bei dem Shop auf der Marilferstraße, das war ja ein Riesending, weil jeder kannte ihn und jeder kannte, ah, das ist ja das mit den Figuren, das habe ich auf der Marilferstraße gesehen, das ist eine große Einkaufsmeile in Wien, wo einer der erfolgreichsten GW-Stores überhaupt gestanden ist. Und das hat schon sehr, sehr viel gebracht für die Community. Viele haben es gekannt. Und da ist GW natürlich die tragende Kraft. Aber im privaten Bereich bei mir habe ich dann trotzdem wieder sehr, sehr viele Gruppen, denen das überhaupt nichts sagt. Und wie ist das bei dir?
Puh, also ja, also die Leute, die mich kennen, die kennen natürlich da auch meine Hobbys. Aber so richtig, ich glaube, so ein bisschen außerhalb, boah, ist schon schwierig, dass die da irgendwelche Kontaktpunkte dazu haben. Also irgendwie weiß, glaube ich, jeder bei mir, dass ich irgendwie da lustige Spiele habe und die kleinen Figürchen, die ich bemal. Aber ich glaube, so richtig ein komplettes Bild von dem, vom Hobby selber, das haben nur wenige.
Ja, aber ja. Also ich glaube mittlerweile, also, dass wahrscheinlich alle das irgendwie so auf die Art Brettspiel Plus sehen und irgendwie da schon ein bisschen so eine Ahnung davon haben. Wobei wir natürlich auch wieder in dem Bereich sind, wo ich sage, was ist überhaupt, ab wann fängt denn Tabletop überhaupt an und wann hört es auf? Weil ist zum Beispiel Warhammer Underworld für dich ein Tabletop?
Puh.
Weil ich sage, für mich weist mehr Aspekte eines Brettspiels auf als von einem Tabletop.
Ja, das ist halt irgendwie so richtig schön hybrid. Aber du, also
wo ist der Unterschied
schon eher? Ja. Schon eher, es geht schon eher in die Richtung Brettspiel Plus. Das hast du sehr schön gesagt mit dem Plus, das finde ich sehr gut. Aber was ich vielleicht auch noch als Gedanken einwerfen wollte, weil wir ja bei GW waren, ist das aber vielleicht auch so ein bisschen eine Hürde beim klassischen Tabletop, die GW einfach auch genommen hat, dass halt auch oft diese Vielseitigkeit vom Hobby halt bei GW zusammenkommt, halt mit dem Spielen, mit dem Malen, dass man dort halt auch dieses Rundum-Paket hat, unter den verschiedenen Gesichtspunkten, die wir schon oft beleuchtet haben, und dass halt das andere vielleicht auch vielen Leuten einfach zu kompliziert ist, dass man sagt, okay, man kauft die Figürchen da, man braucht wieder das Material von woanders, dann ist das alles wieder oft oder sehr oft in Zoll. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum da viele einfach scheitern? So banal
ich glaub, das
klingt.
Ist der Grund, warum sie überhaupt so erfolgreich sind. Da kann man gleich sagen, was man will. Sie bieten ein Komplettsystem, das völlig Mainstream ist. Von diesen Starterboxen, dann kaufst du noch eine Starter-Malbox, dann kaufst du noch irgend so ein paar Bastelsachen und du bist fertig. Und das ist natürlich wirklich genial. Da kann man sagen, was man möchte. Das ist ein rundum sorglos Paket, wo ich sage, ja, gut Job auf jeden Fall, wie sie das etabliert haben. Und wenn ich mir überlege, dass ich so mit 10 Jahren Freunde hatte, die wo einfach jeder Zweite gefühlt irgendwie in der Schule schon mal Tabletop was im Hut gehabt hat und wegen diesen Starterpaketen einfach, da sind so 10 Farben drinnen, ein Pinsel und so eine Zwickzange, ein Bastelkleber, so Grasflocken, ein Superkleber oder ein Plastikkleber und ja, damit und vielleicht so 2 Hochelfen noch drinnen. Also das hat echt viel weitergebracht. Und dann sind sie ja noch mehr Mainstream gegangen mit diesen Herr der Ringe Sammelheftchen, die im Fernsehen verkauft worden sind. Kannst du dich noch erinnern?
Puh. Ah. Na, nicht ganz. Also das habe ich ausgelassen. Mit Herr der Ringe, das habe ich ja, wie unsere Törtchen ja wissen, immer sehr ignoriert alles. Bis auf unser Projekt.
Da hat's im,
unser schönes
ja, da hat sie im im Fernsehen dann so wie so Panini-Sammelhefte, also heißen die Panini-Sammelhefte? Ja, wurscht. Diese Sammelhefte.
Ja, die heißen Panini.
So, ja, über die nächsten 14 Wochen kannst du die Titanic aus 300 Teilen zusammenstellen. Und circa so in der Art war diese Herr der Ringe-Hefteln. Und das war auch stark.
Aber das auch nicht mehr,
so
oder? Das
viele. Oh ja, es gibt es jetzt wieder mit dem Puch G. Der einzigartige Geländewagen. Erfahre nun in den nächsten 20 Ausgaben über das Unikat des Geländewagens Puch G, die Legende. Ja, das gibt's wieder.
Das erste Heft für 1 Euro, die nächsten.
Ja, das erste Heft für 1,99 und dem
Euro.
Tankdeckel des Puch Gs. Ja.
Ha, richtig stark.
Finde ich ja. Schon cool, wenn es nicht so lange dauern wird. Aber ja.
Und so günstig wäre. Viel zu günstig, diese Hefte.
Ich glaube, unterm Strich zahlst du ja hunderte Euro dann wahrscheinlich für so ein ganzes Abo.
Naja, sicher.
Ja.
Und heute die letzten Schrauben des legendären Buchs.
Mhm. Ja. Na, auf jeden Fall, deswegen glaube ich, also da auf jeden Fall, dass es alles gut im Mainstream angekommen. Und weißt du, was ein bisschen weg ist aus dem Main, was ein bisschen weg ist, also zumindest meines Erachtens auch, sind diese ganzen Revell-Bausätze, oder? Die sind ein bisschen aus meiner Bubble verschwunden. Mhm. Das ist wirklich so, dass ich sage.
Ja, die sind irgendwie auch komplett weg.
Ja, ich glaube, sie sind noch da, weil auch zum Beispiel in Eindhoven bei der Scale Model Challenge, das ist ja, ich glaube, wahrscheinlich so der zweitrenommierteste Miniaturenbemalpreis. Und da muss man wirklich sagen, das sind schon geile Modelle, aber das ist auch alles nicht so Revell-Bausätze, sondern halt schon irgendwie selbstgemachter oder so. Also ich sehe da gar nichts mehr, aber vielleicht bin ich noch nicht mehr in der Bubble. Vielleicht auch Bezug drauf nehmen, ob da Revell noch voll mit im Game ist, im kompetitiven Modellbausatz-Game, oder ob das Ganze eher am Schwinden ist. Das würde mich interessieren, weil früher habe ich das gerne gemacht. Ich habe so eine Tomcat gehabt von Top Gun und
die
habe ich da zusammengebaut.
Ich
auch.
Oh,
und
ja.
Das Malen ist mir immer super auf die Nerven gegangen, weil diese Farben so übel waren. Die waren ja wirklich
oh ja.
Völlig ekelhaft. Die haben mir gestunken, diese Lackfarben. Dann waren sie in so kleinen Tigern, die du kaum aufbekommen hast. Und dann hast du auch so wieder
zugeschmissen.
Wie so Miniaturen-Farbdosen. Also das war wirklich nicht optimiert, das Programm. Ja. Nein, das war nicht meins.
Ja, und
auf jeden Fall.
Da, da glaube ich auch, das ist halt sowas, wo das mit der Airbrush gleich ganz gut gewesen wäre, wenn man da einsteigt, weil allein diese Grundierungen
waren. Es hat ein Airbrush-Gerät geben von Revell. Und das
ja,
war halt
das
auch
war
Garbage.
Auch so. Ich glaube, das gibt es auch noch immer. Das ist das mit diesem
Gen. Ja. Ja, ich meine, für das reicht es wahrscheinlich auch, oder?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, es hätte auf jeden Fall besser funktioniert als mit dem Pinsel. Also ich habe da einige wirklich brutale Sachen gemacht.
Mhm.
Auch so ein Unterwasser, also ein U-Boot, das war richtig geil. Die Günther Brin, die dann so aufgeschnitten waren, hat ins U-Boot reinschauen können. Das war eine coole Sache prinzipiell. Das hat
sich
auch viel
cooler,
Spaß gemacht,
ne?
Früher. Ja. Aber ich glaube, mit einer Airbrush wäre das alles ratzfatz erledigt. Und da sind wir dann doch ein paar Tage gesessen, wie gesagt, mit diesen guten Farben. Also, die waren echt ein Horror.
Wirklich ein Horror. aber apropos
ja,
Airbrush.
Das ist
halt
auch sehr schön, ob das jetzt wirklich noch irgendwie en vogue ist oder wer das macht. Oder ob das prinzipiell auch so ist, dass vielleicht auch da das überhaupt noch mehr in der Nische ist, weil da vielleicht auch so Junghüpfer nicht dazukommen, die halt doch in den GW rennen und dann zu diesen ganzen Modellbaugeschichten dann gar nicht irgendwie so den Bezug haben. Also bei so Modellbau stelle ich mir dann auch eher mehr so ältere Semester vor. Habe ich irgendwie so vor meinem geistigen Auge, so wie mich.
Ja, ein klassisches, kariertes Kurzarmhemd stelle ich mir vor. Eine ausgewaschene Jeans. Ja. Mittelmäßig gute Frisur, ein bisschen lichteres, weißeres oder helleres Haar. Eine nicht besonders modische Brille. Genau. Ein Schnauzer natürlich, logischerweise. Und so Altherrenschuhe, die so ein bisschen zu elegant sind für Standardschuhe. So circa stelle ich mir das vor.
Ja, also ein Bild von mir eigentlich.
Ja, ich komme ja aus dem Modellbaubereich. Also ich bin aufgewachsen in dem Bereich und ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle, ich kenne immer noch die Shopbesitzer und alles. Ich kenne die alle noch, aber das ist nicht mehr meine, das ist nicht mehr mein Game, wie ich so schön sage. Und aber ich möchte was über Airbrush sagen. Bist du bereit?
Ja. Ja.
Ich habe meine erste Infinity gekauft, 2014, glaube ich. Und die zweite, ja, sagen wir mal, vor ein paar Jahren. Und jetzt ist aber so, dass ich natürlich mit meinen Sachen scheiße umgehe, wie mit allem, logischerweise, weil ich ja nicht tot bin. Und haben mir jetzt unabsichtlich bei PK Pro zwei komplette Düsensätze gekauft, weil es war die Nadel und die Düse an sich nicht mehr erhältlich, nur einzeln, sondern nur noch in dieser Komplettverpackung. Das ist so ein Röhrchen, wo alles drinnen ist. Und das war wahrscheinlich der beste Zufall, den ich seit Jahren gemacht habe, weil anscheinend war einfach schon nach so vielen Jahren und schlechter Benutzung auch meine ganzen anderen Sachen, die da so drinnen sind, echt nicht so toll. Und jetzt habe ich mir wirklich diesen ganzen Düsensatz, der besteht aus Nadel, Düse, Düsenkappe und Düsen, diesen ganz vorderen Teil, diesen Düsenschutz quasi und diesen Aufschraubschutz. Ja. Und jetzt habe ich zwei Infinity Airbrush Pistolen, die dermaßen on-fleek, smooth sprühen. Ich war begeistert. Ich wusste gar nicht, wie ich mit dem Scheiß verarbeiten konnte. Die Nadel ist ja, ich habe ja keinen Schutz mehr oder so, ist gar nicht, alles verloren, das ist irgendwo im Müll. Und die Nadel ist schon so wie so ein, weiß nicht, wie so eine Schlange geschlängelt gewesen vorne. Also die ist irgendwo, hat die hingezeigt. Ich hatte keinen Düsenschutz mehr, die Düsenkappe war auch schon verbeult. Also war völlig absurd, wie ich da überhaupt diese Ergebnisse raushalte. Und jetzt ist es dermaßen smooth und entspannt zu sprühen. Das ist wirklich, wirklich cool. Also es macht echt arg Spaß. Und ja, jetzt habe ich wieder zwei super Airbrush-Pistolen. Neben meiner Evolution, die auch eigentlich ganz okay ist. Aber vielleicht hole ich mir da auch nochmal einen Düsensatz dafür, einen neuen.
Ja, richtig kann, cool. Ich kann das nur alles bestätigen. Also die Infinity, ich bin jetzt auch, ich habe ja noch meine Sparmax, die ist ja immer so eine eiserne Reserve, aber das ist mittlerweile... Ja, schon, das ist einfach Marketing. Aber die ist halt irgendwie schon so ein bisschen so dieser Ersatz-Colt, den man hat. Aber
ja, so ist es. Richtig, ich habe auch eine da. Also ich hab da zwei Infinities. Das sind halt so meine Workhorses. Wobei ich auch sagen muss, eine davon ist jetzt ein Jahr im Isopropanolbad gelegen. Das ist völlig unversehrt wieder rauskommen. Das ist immer so lustig, aber dieses, oh nein, die Dichtungen. Bei mir liegt sie in so einem Rexglas einfach. Seit einem Jahr in Isopropanol. Ich nehme sie raus, sprühe damit einfach absolut flawless einfach. Ich weiß nicht, was die Leute mit ihren Dichtungen immer haben. Ich weiß nicht mal, wo die Dichtungen sind, weil es mich nicht interessiert. Ich bin eh immer dicht. Also, wie man so schon sagt, du kommst mit Isopropanol rein. Und du kommst dicht raus, wenn man so schön in Wien sagt. Die Infinity kommt in Alkohol rein und kommt dicht wieder raus. So soll es sein. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht habe ich Glück. Aber ein Jahr Isopropanol ist schon recht lang, würde ich sagen, für Glück. Und ich mache das immer so.
Ja.
Die zweite ist auch, sich übers Wochenende
die liegt das nächste
im Ultraschallreiniger im Isopropanol drinnen gelegen. Ja.
Nein, ich muss sagen, also die Infinity ist einfach geil. Einfach, weil die auch so gut eben, haben wir ja auch schon hin und da darauf hingewiesen, weil die einfach so gut gebaut ist vom Design. Also da ist eben nichts irgendwie komisch versteckt und zum Reinfummeln.
Also es ist so einfach, ganz ehrlich. Also wer das nicht versteht, der kann auch keinen Lego-Bausatz zusammenbauen. Also dass sie wirklich einfach nur eins nach dem anderen reinschrauben. Du steckst die Nadel rein, Düse in die Düsenkappe, Kappe auf die Airbrush-Schrauben, einmal anziehen, fertig. Ja. Das ist ja, da gibt's ja absolut nichts zu verstehen an dem. Das ist, ja. Aber.
Ja, aber ich hatte ja auch die Angst. Ich hatte ja auch die Angst. Das ist das.
Ich weiß, vielleicht, aber es ist völlig unberechtigt natürlich. Aber ja.
Ja, weißt du, ich mit meinen zarten Künstlerhänden und mit meinem zarten Künstlergemüt, alles, was mit Technik und Schrauben zu tun hat, das ist halt immer für mich, da strömt schon der Dunst der Gefahr aus ein bisschen. Und da denke ich mir immer, ja, da geht was schief, aber na, eh nicht. Man muss sich nur trauen. Das ist halt immer das.
Ja, ich hab letztens meiner Mitarbeiterin die Airbrush in die Hand gedrückt und sie jetzt sprüh einfach einmal zenitales Highlighting auf die Warmaster-Figuren. Und die war so panisch, dass sie da was falsch machen kann. Ich gesagt, es ist fast unmöglich, was falsch zu machen. Das heißt, wenn jetzt alles nur noch weiß ist, ja, dann sprühe ich halt nochmal schwarz drüber. Das ist eh so dünn. Und ich verstehe diese Angst nicht, aber natürlich, ja, ist halt so. Und ja, das, Leute, probiert es einfach. Also da geht es um nichts. Vielleicht nicht gleich mit einer Infinity. Also die ist ja wirklich nicht günstig. Vielleicht mit einer Evolution Silverline. Und zwar die Solo. Nicht die Two-in-One, nicht die All-in-One. Ich glaube, es gibt eine mit drei verschiedenen Düsen, eine 04er, eine 02er und eine 018er, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da gibt es da verschiedene Varianten und es gibt auch die CR Plus und so weiter. Versucht einfach mal eine Evolution Silverline Solo. Für 100 Euro, glaube ich, kostet die. Kompressor kriegt man gebraucht, die halten ewig. Ich habe da übrigens das Ersatzteil für deinen Kompressor hier noch immer liegen. Und ja, aber meine halten wirklich ewig. Gut. Also der Kompressor, der heilt jetzt seit 8 Jahren und ich habe den noch nicht abgedreht bis jetzt. Der läuft durch.
Ja, vielleicht muss er das auch.
Ja, ich weiß nicht. Ich kenne mich da nicht so gut aus, leider. Ich frage da mal den Profi.
Ja, ich bin auch schon gespannt, wenn ich das Teil einmal habe und dir das, wie ich das verbaue. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich fürchte mich.
Ich schaue es mir mal an. Es liegt direkt vor mir. Wir machen ein Live-Unboxing. Und zwar bin ich mir ganz sicher, dass du das nicht verbauen kannst. Weißt du warum? Das gehört gelötet.
Aha. Na, um Gottes Willen. Da ist das der nächste. Das sind offene Kabel. Ein Live-Zusammenbruch. Na, um Gottes Willen, wie mache ich denn das?
Du kannst aber auch den Kompressor zu mir bringen und ich löte dir. Ich habe alles da.
Du bist ein Löter?
Ich bin ein Verlöter. Ein Verlöterich.
Lothar Löter.
Ja, das kann ich, ja.
Okay, ja, wenn er mal ganz den Geist aufgibt, dann schauen wir mal das.
Philipp,
ich drück kurz auf Pause,
weil ich brauche einen Red Bull. Also bleibt dran, es geht gleich weiter. Wahrscheinlich wird die Pause gleich mitbekommen, weil ich drücke einfach einen Knopf und dann geht es einfach von vorne wieder los. Also kurz dranbleiben. Und da sind wir wieder. Und jetzt mit einer neuen Dose, weil ich durstig bin und ich muss jetzt dann gleich weiter. Deswegen habe ich mir jetzt gleich ein Getränk reingeholt, dass ich dann schnell weg kann von euch. Von euch Törtchen. Gut, wo waren wir, Philipp?
Na, ich habe eine bisschen philosophische Frage zum Thema Mainstream. Leute, die ins Hobby kommen, komme ich mit einem sehr schönen Paradebeispiel, was ja vergleichbar ist und wir uns da ja auch ein bisschen auskennen bei Football. Da ist ja Österreich ziemlich gut bei American Football. Und da ist es ja wahrscheinlich kein Zufall, dass Jugendarbeit verpflichtend ist, wenn man einen neuen Verein gründen will. Bräuchte es sowas auch im Spielehobby ein bisschen, dass man sagt, okay, man hat so Vereine, die sich halt um alle Aspekte kümmern und dass man da war auch so ein bisschen die Jugendlichen da vor allem so reinstupselt.
Ja, also ein ganz klares Ja. Ich kenne aber tatsächlich gar niemanden, der das macht. Und jetzt sage ich dir ein paar Komponenten, warum das so ist. Erstens, es gibt Spiele, die nicht für die Altersgruppe gedacht sind. Das heißt, du müsstest eigentlich ab 12- bis 14-Jährigen ansprechen. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Die sind natürlich in der Schule und haben andere Sachen. Und ab 16 ist das Hobby, also zwischen 16 und 18 bis 19, 20, ist das vielleicht halt einfach nicht das ideale Hobby, weil man halt schon sehr, sehr triebgesteuerte Interessen hat vielleicht und das vielleicht nicht so spannend ist. Aber das macht nichts, weil da wird es wahrscheinlich auch einige geben, Jetzt kommt noch der nächste Punkt. Und zwar der, dass du nicht das Personal dafür hast. Ich habe mir schon überlegt, jetzt kommt ein riesen Punkt, den ich immer gerne machen wollte, es mir aber nicht gelingt, weil es für mich zu viel Verantwortung ist. Ich habe vor 4 Jahren ein Konzept geschrieben, und zwar für Miniaturenmalkurse für Kinder. So, es klingt jetzt deppert, aber wirklich so auf die Art, so Kindergeburtstagsfeiern für Kinder. Und dort wird 2 Stunden einfach in Space Marine angemalt, weil ich gesehen habe, also damals auf der Comic-Con, dass wirklich auch schon so 8- bis 10-Jährige wirklich sich konzentriert hinsetzen und das voll durchziehen. Und da wirklich auch nicht aufstehen, nicht hibbelig sind. Da ist eine Mutter mal zu mir gekommen auf der Comic-Con und gesagt, sie findet das faszinierend. Sie ist jetzt 1 Stunde weggegangen, sie kommt zurück und ist jetzt immer noch da und malt. Und das ist untypisch, weil er eigentlich überhaupt nicht so ist. Also der ist eigentlich einer, der hupft herum, den kannst du nicht irgendwie ruhig kriegen, der ist anstrengend, ist einfach ein sehr quirliges Kind, wie man so schön sagt. Und jetzt auf einmal sitzt er da und konzentriert sich, sieht, dass andere Leute das auch machen. Und hey, jetzt ist er auf einmal da nach 1 Stunde und hat gesagt, Mama, geh noch ein bisschen weg, ich will noch malen. Da habe ich mir auch gedacht, so, und in meiner näheren Umgebung, also eigentlich, ich überlege gerade, fast alle weiblichen Menschen in meiner näheren Umgebung sind im Pädagogikbereich, und die hätte ich mir dann halt einfach quasi an die Hand genommen, die ja quasi als tatsächliche ausgebildete Studierte oder auch, das sind alles neu studierte Pädagogen genommen und quasi mich als Unterrichtender und die Pädagogen als Unterstützende, und das halt dann wirklich so als Konzept, und da habe ich wirklich urviele Anfragen bekommen. Ich muss aber auch sagen, es war mir dann wirklich zu heikel. Es ist nicht ohne, mit Kindern zu arbeiten und für sowas anzubieten, und das war mir zu heftig. Und aber ja, das braucht es auf jeden Fall, aber es gibt kein Personal dafür. Also die Vereine machen ja schon nicht mal normale Werbung. Es ist ja völlig absurd, es ist so traurig, dass die Vereine sich beschweren, dass nichts passiert, aber sie absolut nichts dafür tun. Und nichts dafür tun meine ich mit, du musst, haben wir glaube ich schon mal öfter in einer Folge geredet, du musst sehr, sehr viel machen, dass ein bisschen was überbleibt. Und das passiert nicht. Und ich verstehe es, weil die Leute keine Energie haben, sie sind ausgelaugt vom Leben, sie sind fertig, sie interessieren sich auch nicht für neue Leute, die reinkommen. Das war früher anders. Früher war es wirklich anders. Hey, kommt in unseren Club, wir sind coole Leute und so weiter. Auch so bin ich reingekommen. Ich sehe das jetzt nicht mehr. Das wird auf jeden Fall über kurz oder lang zum Stillstand von dem Ganzen führen, von den Vereinen. Es wird immer mehr in die Zersprengung gehen, wie man so schön sagt. Das heißt, immer mehr kleine Gruppen. Wir bauen uns ja quasi unsere eigene Bubble, was ja für uns angenehm ist, weil wir sagen, okay, die Bubble ist groß genug, dass wir oft eben zum Spielen finden. Für die Vereine, glaube ich, wird das nicht mehr so lange gut gehen. Spätestens wenn die Mietpreise sehr nach oben gehen und dann auch die Clubpreise nach oben gehen, wird das dann irgendwann einmal, wenn die Leute dann sagen, das ist mir jetzt zu viel, es zahlt sich für mich nicht aus, es kommt nicht nur mehr neue nach, es gehen einige weg, weil sie vielleicht älter sind oder andere Interessen haben. Das heißt, das wird auf jeden Fall sehr schwierig werden, wenn da nicht langsam was passiert. Das ist meine Meinung dazu. Ja, prove me wrong. Schauen wir in 10 Jahren noch einmal. Ich glaube nicht, dass dann noch großartig viele Clubs bestehen in der Größe, die wir sie gewohnt sind. Und vor allem die Clublokale.
Bin ich bei dir, glaube ich auch.
Ja. Und vor allem ist es schade. Ich glaube, dass du da wirklich eine sehr breite Masse ansprechen kannst. Schau da an, es gibt ja zum Beispiel große Clubs in Deutschland zum Beispiel. Da wird einfach jeden Tag was angeboten. Und da ist auch viel los. Weil zum Beispiel, warum wird nicht, es kann einfach überall Werbung gemacht werden. Dann nimmt man ein bisschen was vom Clubbudget, dann macht man halt Veranstaltungen, dann sind die mal gesponsert von irgendwo. Es wird halt von einzelnen Veranstaltungen organisiert. Zum Beispiel, ich organisiere halt Bemalveranstaltungen, aber das ist rein nur für mich und rein nur für meine Firma. Der Club stellt halt die Location zur Verfügung, die zahle ich und ja, aber sonst, ich sehe da wenig. Auch jetzt zum Beispiel auf der Comic-Con. Ich mache auch keine Werbung für den Club, weil ich nicht mehr in dem Club bin, weil ich finde, dass die Entwicklung sehr rückgängig ist und rückläufig ist. Und deswegen, ja, entwickelt sich alles in eine zersprengte Bubble-Gesellschaft. Und für mich ist das ehrlich gesagt momentan das Angenehmste. Und wenn sich vielleicht dann irgendwas im Club wieder tut und ich merke Aufwind, vielleicht auch von einem Vorstandswechsel oder ich weiß gar nicht, wer im Vorstand jetzt ist, aber vielleicht dann ein Vorstand, der sagt, okay, passt, wir wollen jetzt voll einsteigen in allen Social-Media-Arten, wir wollen die Leute aktiv reinkriegen, wir machen Treffen für Jugendliche und so weiter, dass da wirklich auch ein bisschen eine Arbeit geleistet wird, dann schalte ich mich gerne wieder ein. Aber jetzt einfach nur, ja, wir sind eine Location und macht's damit, was ihr wollt, das ist mir zu wenig. War früher ganz anders. Früher war das dann doch eine Gemeinschaft. Und jetzt habe ich lieber eine Gemeinschaft statt ein Lokal. Früher habe ich lieber gehabt, also früher war das halt eines und jetzt habe ich mich halt für die Gemeinschaft entschieden und weniger fürs Lokal. Ja.
Well said, mein Lieber. Du, wie machen wir weiter? Machen wir noch ein bisschen Rollenspiel oder gehen wir schon zu Frage an den Profi zum Abschluss?
Ich würde kurz was zu Rollenspiel sagen. Rollenspiel ist ja quasi von einem Pseudo-Brettspiel, ist ja auch immer im Endeffekt kurz auch ein bisschen im Pseudo-Brettspielbereich jetzt mit diesen Werwolfe von Düsterwald. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Das ist ja doch im Mainstream-Bereich wieder, weil das ist ja tatsächlich, es ist schon ein Rollenspiel. Es ist sogar per Definition ein Rollenspiel, weil du spielst eine Rolle. Und
ja,
also da. Es ist im Mainstream-Bereich angekommen, wie auch schon vorher gesagt, Dungeons & Dragons mit Big Bang Theory, mit Stranger Things, mit Riverdale, mit diversen anderen Serien und Filmen. Es ist da, man kennt es. Und ja, es gibt auch da Vereine und die sind, glaube ich, ein bisschen sehr aktiv und es gibt jede Menge Rollenspieler. Also das taugt wirklich sehr, sehr vielen Leuten und ich verstehe es zu 100%. Enough said. Damit würde ich auch sagen, ist unser Hauptthema auch beendet, oder?
Ja, schon. Ich glaube, da waren wir fleißig. Ah.
Ja, da waren wir fleißig. Und ich würde sagen, jetzt haben wir noch die Frage für den Profi raus. Ich habe mir die nicht angeschaut, die Frage. Das heißt, ab geht die Folge.
Ah, ja, wie gesagt, schon eingeleitet mit deinem AK Third Generation Farbenkauf. Und ich habe mir da nämlich auch was überlegt. Das ist mir irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht mehr den Hintergrund. Wurscht, ich stelle dir einfach die Frage, mein Lieber.
Tu es.
Weil wir auch schon das ja öfters angesprochen haben, auch mit GW-Farben, anderen Farben etc. Und dass das ja ein beliebter, so ein bisschen ein Rookie-Fehler unter Anführungszeichen ist, dass man sich ja denkt, man braucht ja jede Farbe unbedingt. Und am besten die Super Space Wolves Grau. Das muss genau nämlich die sein, weil sonst bricht das Universum auseinander. Aber jetzt dann eine praktische Frage, wenn man schon plötzlich denkt, es geht eh, man muss nicht alles haben. Aber bei welchen Farbtönen, sagst du, macht Sinn, dass man die öfters kauft? Also so zum Beispiel, ja, es ist schon gut, mehrere Grüns zu haben, weil die geht doch in Richtung Gelb, die Grün, die andere ist halt dann doch eher wirklich sehr, sehr dunkel etc. Und welche kann man easy mischen und auf wie viele Töpfchen, desto sagen, kommt man dann, dass man sagt, okay, man kann da bequem malen. Ja, und dann hätte ich sogar noch eine kleine Bonusfrage noch dazu, nach deiner Antwort.
Ich finde, da gibt es einen Anhaltspunkt, finde ich. Und zwar gibt es ja, ich meine, wir wissen, es gibt die Primärfarben, dann gibt es die Farben dazwischen. Das heißt, das sind, dass ich mich nicht verzähle. Ich werde jetzt kurz Online-Recherche machen.
Sie erleben gerade das Recherche-Department bei der Arbeit.
Naja, also es gibt ja die drei Primärfarben, das wissen wir ja. Dafür brauche ich auch keine Online-Recherche. Wir wissen auch, dass es dann auch die Farben dazwischen gibt. Das wissen wir ja mittlerweile auch. Und zwar, also wir haben ja Gelb, Blau, Rot. Das sind die Farben, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Und zwar in einer sehr reinen Form. Weil oft ist es dann auch so, dass dann ein komisches Gelb, ein komisches Rot oder ein komisches Blau irgendwo daherkommt. Wo ich dann auch immer sage, so, keine Ahnung, warum hast du dir jetzt nicht einfach ein Standardrot gekauft, ein Brillantrot zum Beispiel oder ein Scharlach? Und warum hast du ja kein normales Blau, wie zum Beispiel Cyan oder sowas gekauft, sondern halt irgendein komisches Aquamarin, wo wir ja wieder nicht mehr ganz primär sind. Gut, naja, und dann gibt es ja die Zwischenfarben. Die Farben sind dann Orange, Grün und Lila. Auch die sind notwendig. Das heißt, wir sind da jetzt von 3 auf 6 Farben. Gut, und dann würde ich tatsächlich sagen, ist es sinnvoll, noch einmal eine Zwischenfarbe zu nehmen. Das heißt, wir werden hier von 6 Farben auf 12 Farben und dann ist man gut aufgehoben. Weil dann hat man eben auch die Farben, die nicht so leicht sind zu mischen. Und zwar sind das halt diese, also ich sage mal, die 12 Farben kann man immer haben. Das sind halt, wobei man auch sagen muss, zum Beispiel, man braucht keine X-Orange-Töne. Aber ich sage mal, Gelb, Blau, Rot, die Primärfarben würde ich immer nehmen. Dann würde ich ein Orange kaufen, weil es ist oft sehr viel mehr, ist das sehr viel deckender, weil da ein bisschen Ocker meistens reingemischt wird. Grün, ja, meistens ist es eben eine Grasgrün. Und eine Lila, die würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Und dann, wenn man sagt, okay, Zwischentöne. Was könnte ein Zwischenton sein? Zwischenton ist zum Beispiel Magenta, Zwischenton ist zum Beispiel Aquamarin, ein Zwischenton ist zum Beispiel ein sehr fahles Grün, das nicht immer so leicht für die Leute zu mischen ist. Alles, was die Zwischenfarben von Orangetönen sind, bitte lasst das. Ein Orange, vielleicht, ja, kauft euch ein Orange und dann könnt ihr es mit Rot und Gelb einfach nachmischen. So, jetzt kommen wir zu den Farben, wo ich immer sage, selbst die kaufe ich mir in verschiedensten Tönen. Und zwar sind das Brauntöne. Ich finde, Braun ist extrem schwer zu mischen, weil du sehr schwierig eine Sättigung, Entsättigung machen kannst, die dich dann nicht vielleicht in eine ganz falsche Richtung führen kann. Das heißt, ich habe wirklich einfach meine Standardrot, ich habe meine Standardgelb, ich habe meine Standardblau. Die Sachen habe ich immer. Ich hab tatsächlich jetzt fast ein Jahr ohne Grün gemalt. Das heißt, ich habe mir jetzt auch tatsächlich ein Grün gekauft, weil es ein bisschen entspannter ist für die Mitarbeiter, dass die nicht immer selber mischen müssen. Und ja, aber was ich immer hatte, sind mindestens 4 Brauntöne. Und so ist das ein eher gelbliches, ein eher gräuliches, ein eher orangeliches und ein eher rötliches. Das sind die Brauntöne, die ich hatte. Und natürlich schwarz und weiß, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sind wichtige Farben. Viel mehr würde ich nicht kaufen. Alles andere ist wirklich nicht schwer zu mischen. Wenn ich ein Lila habe, dann mische ich halt ein bisschen mehr Rot rein oder ein bisschen mehr Blau rein. Je nachdem geht es in die verschiedenen Richtungen. Schwarz-Weiß rein, Gelb rein, Rot rein, um das Ganze zu sättigen. Ein bisschen Blau rein, um das Ganze ein bisschen fader zu machen, ein bisschen stumpfer zu machen. Das ist wirklich nicht so schwierig und man spart sich damit halt wirklich Geld. Bei mir ist es so, ich kaufe mir die Farben, weil sie machen mir Spaß. Und auch da die Empfehlung, wenn euch die Farben Spaß machen, weil das irgendwie ein Ton ist, den sie unglaublich gut getroffen haben und hey, ich will das unbedingt haben, kauft euch bitte die Farbe. Unterstützt coole Firmen. Aber von Notwendigkeit reden wir überhaupt nicht. Also wir reden davon, dass ich die Farben lustig finde, cool. Ich möchte die mal haben einfach. Ich möchte sie besitzen. Ich mag Farben. Ich muss aber auch sagen, ich zahle halt für eine Farbe halt nur 1 Euro circa. Das heißt, für mich ist das halt eher wahrscheinlich mehr eine Spielerei, als wenn einer sagt, ich zahle jetzt irgendwie für eine GW-Farbe 5,40 Euro. Und da ist es halt dann immer mehr lustig. Also da kaufe ich mir keine 10 Farben, weil es Spaß macht, sondern da kaufe ich mir 10 Farben, weil ich sie unbedingt brauche. Das ist meine Antwort.
Ah, sehr schön. Na, dann schieße ich aber noch kurz die Bonusfrage nach, weil es irgendwie so gut dazu passt, weil du ja da so beim Mischen warst. Geistert ja auch im Internet immer so ein bisschen herum. So Malübungen, so ein bisschen so schwarz-weiß malen zum Beispiel, oder man nimmt sich halt irgendwie so 3 Farben und mischt, fängt dann mal auch schön zum Mischen an. Wie ist da deine Meinung dazu? Ist das sinnvoll? Ist das eher provokant Zeitverschwendung? Weil so in die Art, naja, wenn ich was malen will, dann male ich genau das an, so wie ich es anmalen will. Wie siehst du das?
Also zum Thema allgemein Mischübungen oder Malübungen oder... Ich sag's dir, wie es ist, mir wäre das viel zu mühsam. Also ich bin halt, das bin halt nicht ich, aber es gibt durchaus sehr disziplinierte Menschen, die auch Airbrush-Übungen machen, auf so Mosaiken zum Beispiel und so weiter. Ich sag's dir, wie es ist, mir wäre das wesentlich zu mühsam. Ich nehme eine Figur her und bemühe mich auf der Figur und dann lerne ich dadurch auch was. Und auf wahrscheinlich einer der beliebtesten Folgen zurückzugehen, lieber ein Projekt fertig machen und davon lernen, als 10 Projekte machen und nicht zu lernen. 10 Projekte nicht fertig zu machen und auch wenig zu lernen. Das heißt, ich bin wirklich einer, ich lerne beim Malen so richtig Übungen einfach irgendwo anders oder Mischübungen machen, einfach nur, weil ich es mache. Nee, bin ich nicht der Typ. Aber sicher, alles bringt was. Ja.
Tja, das hast du ja gut beantwortet. Da gibt es keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Sehr gut, naja, ich würde sagen, Philipp, wir lassen es für heute. Ich werde noch mein Sattel anbringen, weil das habe ich heute noch gar nicht gesagt. Und zwar, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind mittlerweile, wenn ihr das hört, auf über 14.000 Aufrufen. Not bad, oder?
Ja, das ist eine ordentliche Bilanz.
Es ist eine ordentliche Bilanz für das, dass wir ein Jahr diesen Podcast machen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Und auch die Melanges werden geklickt, das gefällt mir auch sehr gut. Und man merkt auch, die Leute hören wieder ein bisschen nach, wir sind tatsächlich auf schon deutlich mehr als 14.000 Aufrufen, sehe ich gerade. Und vielen Dank fürs Zuhören, Leute, wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord-Channel, da sind wir auch mittlerweile schon einige Leute. Und abonniert uns auf den diversen Podcast-Plattformen, haut uns ein Like auf Instagram und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, geht's auf buymeacoffee.com/nebentop, kauft uns einen Kaffee, damit könnt ihr unseren Podcast aktiv unterstützen, um unsere Kosten zu decken für die ganze Software und sowas, die wir jedes Monat zahlen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank auch an alle Supporter, die schon dabei sind auf buymeacoffee und Leute, schaltet jeden Mittwoch und Samstag ein, haut uns ein Abo raus, folgt uns auf Social Media, haut uns unser Feedback, vielleicht auch mal auf nebensache.tabletop@gmail.com, weil da haben wir auch einen Account. Mhm. Da gerne eine E-Mail hinterlassen, weil E-Mails werden momentan sehr wenig geschrieben. Das heißt, also ich kriege permanent private Nachrichten und so Feedback, aber sehr, sehr wenige E-Mails kriegen wir. Oder fangst du die mal ab, fischst du die mal raus?
Ja, ich bin die NSA. Ich bin unsere NSA. Okay. Milliarden E-Mails, aber die kommen nicht mehr zu dir durch. Die werden von gut. Mir vorsorglich schon vorbehandelt.
Philipp, ich drücke das Knopf voll und sage, das war neben seinem Tabletop für den Samstag. Und wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr uns am Mittwoch im Kaffeehaus begleitet. Ah, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Euer Brownie und
euer Philipp. Adieu.
Adieu.